Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch. Ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon sind wie immer eure Schmuckelmuckel-Schmusebuben Lars.
Entschuldigung und Brian, ich sag's nochmal, ich glaube, ich hab's schon mal gesagt, liebe Zuhörende, ich weiß nie, mit welcher Einleitung mich der Lars überrascht und es trifft mich immer eiskalt.
Es geht dich ja auch nichts an, was ich plane.
Ja, ist ja richtig. Aber was mich angeht, ist, wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie geht's dir?
Super, ich kann mich nicht beklagen. Keine weiteren Einträge in der Krankenakte des Brian.
Das ist ein halbes Weltwunder und da würde ich sagen, da gehen wir schnell drüber weg, um nichts zu jinxen und gehen zur Zuhörendenpost, weil da hat sich eine ganze Menge angesammelt, weil wir ja die letzten Folgen so eng nacheinander aufgenommen haben, dass da zwischenzeitlich noch gar keine zuhörenden Rückmeldungen aufgelaufen sind. Deswegen sind die jetzt alle quasi hier in der Pipeline und deswegen machen wir heute mal alle Mails, die so noch vorgelesen werden müssen und auch alle Social-Media-Kommentare mit Ergänzungen und Kommentaren
unseren
jeweiligen Folgen. Als her damit.
Als her mit, wie man in der Kurpfalz sagt, als her mit dem Geraffel.
Zuallererst hat uns der Lars, was ein grandioser Name ist, fast so schön wie Brian.
Aber nur fast.
Der hat unsere Besprechung von Reif für die Insel nochmal zum Anlass genommen, ein bisschen zu gekürzten Folgen zu recherchieren. Ich zitiere. Bereits in der DVD-Box der ersten Staffel fand sich in einer Episode von ALF aus lizenzrechtlichen Gründen eine Kürzung. Auch in der zweiten Staffel ist dies bedauerlicherweise der Fall. Die Gründe sind diesmal allerdings andere, zumindest bei der hier besprochenen Episode Reif für die Insel. Hier fehlen verschiedene Handlungsteile, weswegen anzunehmen ist, dass man aus unerklärlichen Gründen die Syndication-Version der Folge verwendete. Zur Erklärung: In den USA wurden diese Versionen zusammengekürzt, um mehr Werbung zu platzieren. Diese Schnittfassungen wurden dann allerdings auch für die US-DVD-Box verwendet. Die deutsche DVD-Box ist jedoch prinzipiell ungekürzt, ausgenommen eben diese Folge. Eine vollkommen unverständliche Maßnahme, wenn man zudem bedenkt, dass man für einzelne Szenen, die in den bisherigen TV-Fassungen gefehlt haben, sogar höllisch schlecht nachsynchronisiert hat. Bei der ersten Staffel handelte es sich um die Folge Ganz im Vertrauen, wo die Folge um das Chipmunks-Lied gekürzt wurde. Schreibt der Lars.
Da hat der Lars aber nochmal ein schönes Stückchen Recherche gemacht und ich muss dem Lars da auch recht geben. Die Nachsynchro ist schrecklich. Belassen wir es dabei.
Gott sei Dank haben wir die, ne, wenn ich richtig erinnere, größtenteils nur in der ersten Staffel in der Box. In der zweiten Staffel ist, glaube ich, alles Taco.
Ja.
Gut. Dann hat unsere Tattoo-Katja.
Eine von den Katjanen.
Richtig. Sie hat uns mal die Parallelen zwischen Reif für die Insel und dem 1939er US-Film Der Zauberer von Oz herausgearbeitet. Erster Anhaltspunkt sei natürlich schon der englische Alternativtitel Somewhere Over the Rerun. Weiter schreibt Katja. ALF legt sich schlafen und fällt in einen sehr realen Traum. Die liebe Dorothy wird während eines Wirbelsturms von einem Fenster am Kopf getroffen und fällt in einen tiefen Schlaf und träumt. ALF ist auf der Insel, Dorothy im Land von Oz. Beide wünschen sich am Ende der Folge bzw. des Films nichts sehnlicher, als wieder zurück nach Hause zu kommen. ALF wiederholt, ich will wieder nach Hause, nach Hause, nach Hause. Dorothy wiederholt, es ist nirgends besser als daheim, es ist nirgends besser als daheim, es ist nirgends besser als daheim. Im Original ist es ja There's no place like home, kennt man ja.
Ja.
Beide sagen es dreimal und sind dann wieder zu Hause. Ja, soweit die Parallelen, die sie rausgearbeitet hat. Liebe Katja, also dir als Wizard of Oz Sachverständiger möchte ich so gar nicht widersprechen. Auch wenn man natürlich argumentieren könnte, dass die Handlungselemente Charakter schläft ein und träumt sich irgendwo hin und Charakter möchte gegen Ende des Traums nichts sehnlicher als zurück nach Hause, in so vielen anderen Filmen und Serien ebenfalls Verwendung finden und sich diese sicherlich nicht alle nur auf Oz beziehen.
Korrekt.
Dennoch dürftest du in diesem Fall wahrscheinlich recht haben, Katja. Und zwar nicht nur aufgrund der Anspielung im Alternativtitel. Man ist sich nämlich ziemlich einig, dass die Figur der Mary Ann auf Gilligan's Island dem Charakter der Dorothy nachempfunden wurde. Auch sie ist ein Mädchen vom Lande, auch sie lebte auf einer Farm in Kansas, haha, und ist zumindest in der Serie eine Vollwaise. Also man sieht, die Parallelen gehen hier sogar noch tiefer als vermutet.
Krass.
Ja, wusste ich auch nicht. Musste ich mir auch alles anlesen. Daniel hat uns geschrieben, dass er irritiert war, als er das erste Mal Reif für die Insel und die Gilligan-Darsteller sah, weil er bis dato nur die Gilligan-Zeichentrickserien kannte. Da ja fürs deutsche Fernsehen nur 13 Folgen der Realserie ausgestrahlt wurden, die Zeichentrickserien jedoch komplett, geht er davon aus, dass die Zeichentricks im deutschsprachigen Raum bekannter sind. Ja, ich weiß jetzt ganz genau, Daniel, die Trickfilmserien hatte ich ja mal so in einem Halbsatz erwähnt,
ja,
als ich auf Bob Denvers weiteres Schaffen nach der Insel zu sprechen kam. Ich wollte auch nicht zu sehr abschweifen, aber die Bekanntheit der Serien bei den Zuschauern dürfte wahrscheinlich stark von der jeweiligen Altersgruppe abhängen. Die von dir angesprochenen 13 Folgen der Realserie, die wurden nämlich über einen Zeitraum von bald 20 Jahren bis in die Mitte der 80er im deutschen Vorabendprogramm immer wieder wiederholt. Es ist also einigermaßen logisch, dass weder du, Daniel, noch Brian, noch ich davon so großartig Notiz genommen haben. Ältere Semester wahrscheinlich schon.
Also die Zeichentrickserie, das war immer sowas, wenn ich von der Schule kam und hier Cartoons eingeschaltet habe und es lief, dann habe ich das direkt weggeschaltet. War nicht
meins. Echt?
Ja, war okay. Nicht meins. Ich war eher so der Transformers-Typ.
Ja. Oder Brave Star.
Oh, Brave Star! Nicht abschweifen. Lars, führe fort.
Ja. Also ja, und dann noch so ein trauriges Kapitel. Da hatten uns ja einige von euch da draußen angeschrieben, unter anderem Henning, moin nach Eiderstedt, dass mit dem Podcast in ihren jeweiligen Podcatchern was nicht stimmt. Wir hatten im ersten Drittel des Dezembers eine massive Störung unseres Podcasts. Mal wurden einfach keine Episodenbilder angezeigt, das ging ja noch, aber mal konnte man, und das war ja viel schlimmer, manche Episoden gar nicht erst abspielen. Und tagelang war ich damit beschäftigt, den Feed immer wieder zu reparieren und zu reparieren und zu reparieren. Ich habe korrupte Episodenbilder und MP3-Dateien ausgetauscht. Und das hatte dann zum Beispiel zur Folge, dass euch bereits abgespielte Episoden als neue angezeigt wurden. Und dann kam noch was Tolles. Da dachte nämlich plötzlich Spotify, ich würde eine alte Folge durch eine komplett neue ersetzen und hat dann einfach mal alle Kommentare gelöscht, die an der alten Episode schon dranhingen. Das war richtig übel, da gingen uns mehr als ein Dutzend Kommentare flöten. Gott sei Dank habe ich ein paar gerettet, weil ich die immer relativ schnell mir Screenshots davon mache. Mittlerweile sollte wieder alles in Ordnung sein. Wir haben auch den Hoster gewechselt. Noch eine coole Sache am Rande, wenn es mal wieder zu Störungen kommen sollte in eurem jeweiligen Podcatcher, ihr könnt den Podcast jetzt ganz ohne Podcatcher hören. Und zwar auf unserer Website haare-im-thunfisch.de. Und für Kommentare zur Sendung könnt ihr dort nun auch unser Kontaktformular nutzen. Das ist total praktisch. Du klickst auf Feedback, dann wählst du die Folge aus, dann schreibst du die Nachricht, abschicken, bums, fertig.
Das ist nicht praktisch, das ist mega. Danke für deinen Einsatz, Lars. Nein, ehrlich.
Ach, das macht hier alles Spaß. Nein. Alles für den Podcast, alles für den Club.
Vielleicht einen kurzen Clown.
So, das waren die Mails. Jetzt machen wir noch die Social-Media-Kommentare. Markus schreibt auf Facebook zu Ein Schock fürs Leben. Wieder eine sehr schöne Folge. Einen Gag habt ihr aber übersehen. When Rackle in der Talkshow Alf in Püree-Form präsentiert, dürfte das eine Anspielung auf Close Encounters of the Third Kind sein. Daher auch der Close-Encounter-Spruch von Lenny Scott. Ja, Close Encounters of the Third Kind, das ist unheimliche Begegnung der dritten Art im Deutschen, ne Brian?
Mhm. Habe ich nie gesehen, und zu meiner Schande.
Diese Anspielung wird im Deutschen nicht so ganz klar, weil da spricht Lenny Scott wirklich bloß von der Begegnung, von der Intimbegegnung mit diesem Außerirdischen. Und im Englischen sagt er tatsächlich Close Encounter of the Yahoo Kind. Und das ist natürlich eine klare Anspielung auf den Film. Und das Kartoffelpüree als solches ist natürlich auch eine klare Anspielung. Da hat der Markus natürlich vollkommen recht, weil in Unheimliche Begegnungen der dritten Art in einer Szene auch mal etwas aus Kartoffelbrei modelliert wird. Das war meiner Erinnerung nach ein Gebirge. Ja, Markus, du hast vollkommen recht. Den Film kann man sich übrigens gerne nochmal antun.
Spielberg, ne?
Ja, außerirdischen Experte. Er hätte auch den Alf-Film machen sollen, finde ich.
Da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
Goody, goody. Chris schreibt auf Insta zu Reif für die Insel. Ich muss Brian leider recht geben, ich fand die Folge auch immer eher mittelmäßig. Einen ganz wichtigen Punkt habt ihr aber meiner Meinung nach vergessen. Der Gag an der Folge ist ja, dass Gilligan's Island auch oft mit diesen Traumsequenzen gespielt hat. Und das habt ihr nicht erwähnt oder ich habe es überhört. Nein, Chris, hast du nicht überhört. Ich hab ja ganz kurz erwähnt, dass ja ich nicht so der große Fan von Traumsequenzen bin. Mein bestes Beispiel ist dabei immer die tolle Serie Arrow. Ja, okay, da waren es keine Traumsequenzen, da waren es Rückblicke. Aber ich mag Rückblicke genauso wenig wie Traumsequenzen. Ich habe tatsächlich schon mal aufgehört, diese Serie zu gucken, komplett zu gucken. Ich weiß bis heute nicht, wie sie weiterging. Bloß weil da eben sehr viele Rückblicke drin waren. Und bei Traumsequenzen ist es bei mir dasselbe. Wie ich schon gesagt habe, das ist immer die Ausrede für die Skriptschreiber, unlogisch zu werden. Und ja, du hast recht, in Gilligan's Island kommen sehr viele Traumsequenzen vor. Aber bei Alf ja auch, muss man sagen. Nicht ganz so viel wie bei Gilligan, aber da sind schon einige Folgen, wo es Traumsequenzen und alternative Realitäten und was nicht alles gibt.
Ich habe sie über die Evening Flamme rösten lassen.
Schönes Beispiel. Ja. Danke, Brian.
Sehr gern. Chris, mich würde noch persönlich interessieren, schreib's bitte gern an podcast@hare-im-thunfisch.de oder direkt über unser neues tolles Feedback-Formular, warum du mir leider recht geben musst. Das würde mich persönlich sehr interessieren, weil ich höre
es. Weil du leider so oft recht hast, Brian, das kann nur daran.
Nein, das habe ich eben nicht. Das höre ich hier zu Hause auch oft genug. Aber führe fort mit der zuhörenden Post, bitte.
2, 3 Kommentare haben wir noch über Social Media bekommen. Nikolas schreibt auf Spotify zur Gilligan-Folge. Lieber Lars und lieber Brian, danke für die Besprechung der Folge. Sie zählt auch nicht zu meinen Lieblingsfolgen, auch wenn manche Texte zum Lachen waren. Dennoch hatte ich auch bei euch den Eindruck, dass ihr schnell durch sein wolltet, was auch die verhältnismäßig kurze Folge erklären könnte. Ich hoffe, dass wieder Folgen kommen, wo ihr mit mehr Elan rangeht und die auch so mitreißt, dass man sie öfter hören möchte. Ich bin seit einigen Wochen enttäuscht. Nicht mehr nur durchhecheln, bitte. Zitat Ende.
Das tut mir sehr leid, Nikolas, dass du diesen Eindruck hast, aber
ich hatte den gar nicht.
Nee, ich also, auch nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen was Subjektives. Zu der Folge sei gesagt, wir haben ja diese Traumsequenz sehr, sehr, sehr schnell abgehandelt. Und der Lars und ich haben uns auf die Fahne geschrieben, wir möchten vermeiden, dass eine Folge länger geht als eine Stunde, weil ab einer Stunde wird es anstrengend. Und wenn man jetzt mal eine Metrik nehmen würde über die Folgen, die wir jetzt gemacht haben, dann dürfte da im Schnitt eine Stunde rauskommen. Es gab auch schon mal Folgen, die waren kürzer, Lars, ich erinnere mich ganz genau.
Ja, gab es auch Folgen, die waren in den 40ern oder eben genauso lang wie unsere Reif für die Insel-Folge. Also tatsächlich sind wir nicht immer über einer Stunde. Ja. Das ist nicht immer eine Punktlandung, das ist auch gerne mal drunter.
Genau. Aber lieber Nikolas, sei dir versichert, natürlich werden der Lars und ich weiter mit Elan rangehen, aber wenn halt mal eine Folge kürzer ist, dann ist das halt so.
Aber es ist total witzig, oder Brian? Weil als ich diese Folge fertig geschnitten hatte, dachte ich so, Mensch, also hey, für eine Folge, also für eine Alf-Folge, die uns beiden gar nicht so gut gefiel, war das eigentlich eine gute Besprechung.
Ja.
Tolle Infos drin und kurz und knackig, oder sagen wir mal ausgewogen und knackig, wäre jetzt das, was mir eingefallen wäre zu der Folge.
Also ich kann zu der Folge sagen, ich hatte wenig Bock drauf. Und als ich sie dann, das wisst ihr Zuhörenden ja, ich höre mir ja unsere Folgen auch immer im Nachklapp nochmal an, weil was weiß ich am nächsten Tag, was ich am Abend vorher geblubbert habe. Und dafür, dass ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, fand ich sie auch gut. Also
ja.
Ist, wie gesagt, wie ich finde, subjektiv. Und ist auch jetzt kein Angriff, keine No Offense oder sonstiges, zweiter Anglizismus. Ach, ich hatte halt doch gar keines von mein erster. Nein, wir gehen da schon mit Elan ran. Freu dich auf diese Folge, die wird elanig.
Ja, ich glaube, das wird noch ein schöner Abend. Roman schreibt auf Spotify, zu Reif für die Insel. Ich habe es immer so verstanden, dass Alf sagt, ich war eben Barbar. Also unüberlegt handelnd wie ein Barbar beziehungsweise nicht Herr seiner Sinne. Übrigens auch so ein Ausdruck, aus der es sich bis heute in meinem Sprachgebrauch eingeschlichen hat. Genau wie das geniale, bleiben Sie fröhlich, schreibt der Roman.
Ich sehe die Szene gerade vor mir, Roman. Es war eben Papa. Was, Papa? Großartig. Großartig.
Schön.
Sehr ja. gut.
Immer wieder interessant, wie das so im, ich weiß ja nicht, wann er sich das zusammengereimt hat, aber vielleicht auch schon als Kind, dass man das in seinem eigenen Kindskopf immer versucht, eine Erklärung für etwas zu finden, wenn man etwas nicht versteht.
Ja.
Und dann kommt man auf die wahnwitzigsten Dinge, weil man es eben verstehen möchte. Und dann kommt so was Niedliches dabei raus, wie ich war eben Baba. Ich finde das toll.
Hm, ich auch.
Und dann zu guter Letzt schreibt uns Asgai Dottir auf Spotify zu Brians Sternstunde. Schöne Idee, die Alf-Folgen so leidenschaftlich und mit viel Liebe zum Detail zu besprechen. Lars steuert immer feines Hintergrundwissen bei. Brian kann dafür mein Empfinden überhaupt nicht mithalten und flache Witze sind auch keine Rettung.
Wow, heftig.
Aber sind schön, würde ich hinzufügen.
Danke, ich bin halt lieber Kyung das dort hier. Wie? Warte mal.
Asgai dort hier.
Asgai dort hier. Ich schicke vielleicht noch Kratos vorbei, um dich zu vermöbeln. Nein, Spaß. Dann bin ich halt der Lenny Scott dieses Podcasts, meine Güte. Aber ich werde mir Mühe geben, vielleicht feinhumoriger zu sein und vielleicht Wittgenstein zitieren oder
Als Fips, wenn du das hinbekommst.
Fips Asmussen, wahrscheinlich eher.
Um was Versöhnliches zu sagen, würde ich tatsächlich jetzt zwischen meinen Lippen hervorpressen, dass wir uns wunderschön ergänzen, Brian und ich.
Ja.
Und nur deswegen funktioniert das hier
auch. Ja, so ich meine, ich sage das jetzt nochmal in Richtung von
Asgai Dottir.
Asgai Dottir, dankeschön. Bei mir ist es so das Mindset, jetzt habe ich endlich meinen zweiten Anglizismus.
Mhm.
Ich finde mich witzig. Und ich finde mich total witzig. Und es gibt, glaube mir, es gibt viele, viele Menschen, die die Augen rollen, wenn ich irgendwas Witziges versuche zu sagen und ich sage dann im Nachgang direkt hinterher, ich fand mich jetzt gerade witzig. Augenrollen. Augenrollen. Am meisten bei meiner Ehefrau. Von daher, ich kann das schon verstehen, aber ich werde dran arbeiten. Das ist halt alles spontan, ich schreibe mir das ja nicht auf. Wenn da mal ein Flachwitz rauskommt, ja, ist halt so. Aber ich werde es versuchen, es besser zu machen. Vielleicht bringe ich dich ja auch zum Lachen.
Genau. Ich würde mir eine Talkshow mit Brian zur besten Sendezeit angucken.
Das ist eine verdammt geile Überleitung, mein lieber Lars. Denn wir reden ja nicht nur über Zuhörendenpost, wir sprechen über die Alf-Folge, die wir heute besprechen. Wir sprechen über die Alf-Folge, die wir heute besprechen. Bevor ich über meinen Unsinn da jetzt weiter fabuliere, gehen wir zur besten Sendezeit, a.k.a. Primetime. Strahlausersterung in den USA am 19.10.1987. Strahlausersterung in Deutschland am 13.01.1989. Und wir haben da jetzt schon so diese Metrik, dass von Staffel 2 die Ausstrahlung immer so ein Jahr und 3-4 Monate versetzt sind.
Ja.
Haben wir. Primetime ist natürlich auch ein Song. Und zwar von einem gewissen Don McLean, der mir überhaupt nichts sagt.
Nicht?
Nee.
Long, long time ago.
I could still remember. Bye, bye, ja. Miss American Pie. Oh,
genau,
danke.
American Pie ist auch von ihm. Also nicht der Film, sondern der Song.
Danke, danke. Ja, natürlich. Kennt ja jeder. Wurde ja auch gecovert von dieser schrecklichen Madonna.
Ja.
Fürchterlich.
Ob die jetzt schrecklich ist, der Song war schrecklich von ihr, aber sie selber ist okay.
Ja, ich konnte dieser Dame nie was abgewinnen. Aber gut, bevor wir da zu sehr ins Detail gehen. Wir reden
keine Kontroversen, bitte.
Ja, genau. Wir reden nämlich nicht über Madonna, wir reden über Alf und wir springen in den Prolog und der Prolog ist im Tonzimmer.
Ja.
Kate und Billy auf der Couch, der Außerirdische ist an der Durchreiche und ich glaube, das ist eine Premiere. Wir haben schon im Prolog einen
Gastalarm.
God damn it. Jetzt hast du mich echt erwischt. Ja, wir haben einen Gastalarm.
Das ist Darrow Iges als Ron. Der hat auch schon seine 50 Jahre im Business auf dem Buckel.
Okay.
Gastauftritte in Make-up und Pistolen, 7 Millionen Dollar Frau, Loveboat, Polizeirevier Hill Street, Mord ist ihr Hobby, Polizeibericht, Renegade, oh Renegade, Emergency Room, NYPD Blue, Alle hassen Chris und eine Nebenrolle in John Carpenters The Fog des Grauens und auch in Killjoy 3, also hat er auch so ein bisschen Horrorfilm-Erfahrung, der liebe Darrow Iges.
The Fog, da
Da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Immer wenn es hier in Karlsruhe neblig wird,
ja,
stehe ich dann da.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Und sage immer wieder dieses Zitat am Ende vom Pfarrer. Warum nicht mich, Blake? Warum nicht mich? Und meine Frau brüllt immer, hör jetzt endlich auf mit der Scheiße! Scheiße besprechen wir heute nicht.
Nein.
Denn die Tanners sind offensichtlich zu so einer Art Datenerhebung, was schauen wir im Fernsehen, eingeladen worden. Der Außerirdische hat natürlich wieder nur Unsinn im Kopf und steht an der Durchreiche und winkt in Richtung Willy. Und Willy zeigt mit dem Finger und hebt den Finger an die Nase, weil der Fernsehtechniker Ron bemerkt das natürlich, ist ein bisschen irritiert. Und was mir da aufgefallen ist, als diese Szene schon aufblendet, man sieht ja Ron, Willy Kate und Alf an der Durchreiche. Und als Ron erzählt, guckt die Puppe kurz Ron an und guckt wieder zurück.
Ja, er folgt der Unterhaltung sehr aufmerksam, weil es geht ja um sein Liebstes, es geht um den Fernseher.
Richtig. Und es wird erklärt, wie diese Auswertungen funktionieren und das Registriergerät. In der Zeit geht die Durchreiche zu. Und nachdem Ron ist mitten in der Erklärung nicht, aber er ist fast fertig, dann klärt es plötzlich in der Küche. Kate sagt, Katze. Es scheppert. Kate sagt, böse Katze. Es scheppert noch mehr. Und Max Wright haut sich auf die Oberschenkel und der wundervolle Nils Klausnitzer, tote Katze.
Ja, es liegt auch da irgend so eine Anleitung oder so bei ihm gerade auf dem Knie oder auf dem Oberschenkel. Ja, und er haut da mit der Faust drauf, großartig.
Auf jeden Fall.
Darf ich zu der bösen Katze was sagen?
Bitte.
Das ist im Original nämlich eine Big Cat. Das musste ja auf das B passen, was dort mit den Lippen geformt wird. Ne? Oft diktieren die Lippenbewegungen das, was in der Synchrofassung gesagt wird. Und das, da wird also hier aus Big Cat im Englischen, im Original, im Deutschen dann keine große Katze, sondern eine böse Katze.
Tote Katze. Ron ist sichtlich irritiert. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie im Büro an und verlangen Sie Louis. Ich dachte, es ist Ron. So ist es. Ja.
Warum sagt er das? Ich glaube, er möchte nicht nochmal da vorbeikommen.
Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Es ist aber so gut. Und vor allem, wie er an Willy vorbeiläuft und Nils Klausen ist ja dieses. Und die Tür ist zu. Die Durchreiche geht auf. Ist er endlich weg? Kate? Ja, er. Was hast du da drinnen gemacht? Ich habe Tomatenpüree gesucht. Mir ist eine Tomate heruntergefallen.
Ach. Dieser Satz macht doch überhaupt keinen
Null.
Sinn.
Null. Gar nicht.
Da hilft bloß der Blick ins Englische. Looking for tomato paste, I broke a tomato. Und der Ausdruck tomato paste kann eben Tomatenpüree bedeuten, aber es kann auch Tomatenklebstoff oder Tomatenkleister bedeuten. Sprich, er hat eine Tomate kaputt gemacht und will sie jetzt mit tomato paste wieder kleben. Das ist ein Wortwitz.
Was der da alles tut, der Kleine. Unglaublich. Er fragt natürlich, was hier passiert ist. Ist das ein Gerät für den Fernseheinkauf? Nein, wir sind jetzt eine Thompson-Familie. Erinnert euren Namen den Thompson? Ich habe gerade gelernt, wie man Teller buchstabiert.
Wie man Teller buchstabiert! Sollte man hinbekommen.
Ja, es. Gerade T-A-N-N-E-R. Ja, ich habe es geschafft. Außer sie schreiben sich mit T-H, aber das weiß ich ja nicht. Nee, schreiben Sie es nicht. Und Willy erklärt, dass es ein Zuschauerzähler ist, der aufzeichnet, was Sie sehen. Und der Prolog wird ausgeleitet, auch wie ich finde, mit dem Monsterspruch. Hättet ihr ihm auch eine Programmzeitschrift schenken können. Ich sehe, was die Mattscheibe hergibt.
Genau, und das einzige Mal, dass Tommy Pieper sich bei der Betonung ein bisschen vertan hat bisher, oder? Er sagt es mich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ich sehe, was die Mattscheibe hergibt. Aber eigentlich ist doch gemeint, ich sehe, was die Mattscheibe hergibt. Ne? Was bedeutet, ich sehe alles.
Da sprichst du was Spannendes an.
Und deswegen ist das, was Alf guckt, gleichbedeutend mit der Programmzeitschrift.
Ah, jetzt habe ich es verstanden.
Im Englischen ist da ein ganz anderer Gag drin.
Ich höre.
Willy sagt, it measures what we watch on TV. Und Alf sagt, great, Now I'll finally find out who's taller, me or Michael J. Fox. Super. Ist natürlich auch ein Wortspiel mit Measure, mit also was ja auch messen, Größe messen bedeuten könnte. Und nun wird Alf endlich erfahren, wer größer ist, er oder Michael J. Fox.
Ich glaube, es ist Michael J. Fox.
Ich glaube auch, weil Michael J. Fox größer ist als 90 Zentimeter.
Das ist richtig. Größer als 90 Zentimeter ist auch Akt 1, denn da springen wir jetzt hin.
Nach der Mucke, das weiter im Tonzimmer.
Ja, das war noch nicht so gut, aber liebe Zuhörende, ihr wisst mit meinen Überleitungen, ich brauche da immer so ein bisschen Anlaufzeit. Wir sind immer noch im Tonzimmer. Und zwar die ganze Familie. Brian und Lynn sitzen am Esstisch. Kate sitzt auf der Couch. Willy liest Zeitung. Und der Außerirdische steht neben ihm und will wissen, wie dieses Zuschauerzählwerk überhaupt funktioniert. Ist dir aufgefallen, wie die Puppe Willy anstupst?
Ja.
Das ist so gut. So zweimal an den Oberschenkel. Pop, pop. Und was danach kommt, ist ein klassischer Willy. Ich erspare das jetzt komplett zu rezitieren. Nicht, dass mir jetzt wieder unterstellt wird, wir rushen jetzt hier so durch, aber wir müssen ja nicht eins zu eins alles wiedergeben.
Nein, das machen wir auch nicht. Alles gut.
Aber es ist wieder diese Unverschämtheit von Alf, denn Willy erklärt die Zahlen, die Geldgeber. Und irgendwann sagt der Außerirdische, völlig unwichtig. Und damit ist, ich finde das so unverschämt, weil er fragt ihn, Alf fragt Willy, wie funktioniert das? Und Willy versucht es zu erklären und zwischen unterbricht ihn einfach vollkommen frech, völlig unwichtig.
Ja.
Unglaublich. Unglaublich. Und die Tanner-Familie bekommt ihre Codenummern. Sie gehen sie alle durch. Ich weiß sie jetzt nicht alle auswendig, das ist ja auch nicht schlimm. Und Alf sagt 1. Kate sagt falsch. Alf sagt 12. Kate sagt wieder falsch. Wenn ich alle Zahlen durchgehen soll, bis ich die richtige getroffen habe, können wir das Abendprogramm vergessen. Und sie erklären ihm, dass es halt nicht so funktioniert. Es geht um gemeldete Personen. Und der Gag, der da im Deutschen kommt, weil gerade in der Kombination mit es geht um gemeldete Zuschauer, ihr habt schon verstanden, ich bin ein Außerirdischer und kein Gastarbeiter.
Ja, das ist im Englischen auch nicht viel besser. I'm an alien, not a foreigner.
Mm.
Ja, da gehen wir drüber weg.
Gehen wir einfach mal hin. Es gibt in der Serie tatsächlich Dinge, die sind immer zeitgemäß. Tommy Piepers Synchro ist natürlich fantastisch.
Zeitlos.
Dann gib mir einen Buchstaben. N wie Nein. Nein hat 4 Buchstaben.
Give me a letter. N-O. That's 2 letters.
Sehr gut ins Deutsche transponiert.
Ja, total.
Willy versucht ihm zu erklären, und da kommt die Antwort von Alf, da wird noch später was kommen, was mich sehr überrascht hat, wie verbalerotisch er sein kann. Ja? Auf Willys Erklärung antwortet er, das ist unmenschlich, ganz zu schweigen von der qualvollen Zumutung deiner grammatikalischen Konstruktion.
Ja, sehr schön.
Ist doch, what the fuck? Warum? Alien, warum? Und die Tanners argumentieren weiter und weiter und Alf sagt irgendwann, ich habe schon verstanden. Die Betonung bei Thompsons Familie liegt auf Familie, zu der ich offensichtlich nicht gehöre. Ich bin nicht Mitglied. Und Lynn, wieder mal die Voice of Reason, du gehörst zur Familie, Alf. Ja klar, so wie Schwarzenegger zu den Kennedys.
Nein! Nein, das hatte ich vergessen.
Echt?
Ja.
Und es geht ja noch weiter. Und dann kommt der kleine Brian und sagt, bringt das passende Argument, wieso Alf nicht wirklich eine Nummer bekommen soll. Denn er schaut doch eh sowieso am meisten Fernsehen.
Ja.
Und sie geben ihm tatsächlich eine Nummer und er hat ja eine Verpflichtung. Ne? Und außerdem macht es Spaß, diese kleinen Silberknöpfchen zu drücken.
Diese kleinen Silberknöpfchen.
Gut, du kriegst die Nummer 5 und mach das Ding nicht kaputt. Katie, neunschwänziges Kätzelein, habe ich je etwas kaputt gemacht? Und dann dieser Schwenk auf Enskedy, dieser Gesichtsausdruck. In letzter Zeit, Schwenk zurück. Diese Woche, Schwenk zurück. Also heute, Schwenk zurück. Seit dem Essen?
Seit dem Essen.
Und damit ist Akt 1 vorbei.
Das hast du gut behalten, ja.
Das ist so gut. Katie, neunschwänziges Kätzelein. Wir gehen sofort weiter, denn wir dürfen ja die Thompson-Auswertung nicht verzögern. Deswegen sind wir immer noch im Tonzimmer. Ich finde das schön, wie ich das mittlerweile verinnerlicht habe.
Das, total toll.
Das Tonzimmer.
Ich weiß auch, wen das freut. Und mich.
Willy und Kate sitzen auf der Couch. Sie schauen offensichtlich Fernsehen. Alf kommt rein mit einer Schüssel Popcorn. Hey, wieso sehen wir denn nicht die Liebesbeziehung? Wir warten auf den McNeil-Lehrer-Report. Aha. Schöner Käse.
Ja. Also bei der Liebesbeziehung habe ich mir doch mit der flachen Hand gegen die Stirn geschlagen, als ich es gerafft habe. Ja. Why aren't we watching The Love Connection? The Love Connection war das US-Vorbild für Herzblatt. Lief
Warum
dort seit 1983, bei uns seit 1987 mit Rudy Garrel.
Oh, here is dein Herzblatt.
Ja, und man fragt sich, warum Alf nicht einfach fragt, warum sehen wir denn nicht Herzblatt? Ne? Ich meine, wir haben ja, keine Ahnung, sie haben in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge Wim Tölke eingebaut.
Aber das sollte
ihr. Kann man doch jetzt auch sagen. Genau. Warum sagt man jetzt nicht, warum schauen wir nicht Herzblatt? Egal. Ja, und dann, oh Gott, das nächste ist dieser Lehrerreport. Oh je. Im Deutschen kommt man ja auf die Idee, dass Willy und Kate sich einen schnarrig langweiligen Lehrerreport eines gewissen Herrn McNeil angucken. Aber tatsächlich handelt es sich um den McNeil-Lehrer-Report, beziehungsweise der McNeil, beziehungsweise die McNeil-Lehrer-News-Hour der Journalisten Robert McNeil und Jim Lehrer.
Also eine Nachrichtensendung.
Heißt wirklich so. Genau. Es macht also auch gar keinen Sinn, dass Willy im Deutschen später noch von McNeil und den Lehrern spricht. Also da haben sie ein bisschen gepennt. Wussten es zumindest nicht, dass das eine Nachrichtensendung ist. Ja, und der schöne Käse ist im Englischen einfach nur la-di-da.
Sehr schön. Okay, die Tanners nehmen die Popcorn-Schüssel. Ich dachte, die Popcorn-Pfanne sei kaputt. Ist sie auch. Ich habe sie mit einem Lockenwickler gebrannt.
Bäh!
Dann möchte ich nicht wissen, wie du die Butter geschmolzen hast. Heißer Kamm. Und dieser angewiderte Gesichtsausdruck von Ansky, den ist auch super.
Ich würde sagen, mehr Popcorn für Alf.
Nicht unbedingt, denn
oh Gott.
Alf sagt, hat sich so scheinbar seine Gedanken gemacht über diese Zuschauerzählung. Der tiefere Sinn darin ist doch, was die Leute sehen wollen oder nicht. Was wir sehen wollen, sind McNeil und die Lehrer. Beschreib sie mir doch mal. Ja, sie tragen Krawatten, sie sprechen mit gedämpften Stimmen und dann kommt wieder mein Lieblingsding.
Ich weiß.
Hey, Tanners! Trockene Antwort von Alf. Na, wenn man schon vom Teufel spricht oder von gedämpften Stimmen.
Von gedämpften Stimmen. Hey.
Willy geht zur Tür. Kate steht auf. Alf geht in die Küche. Und was jetzt kommt, das ist wieder der zweite Punkt. Da sind wir wieder beim, na, der Grammatik. Geh in die Küche. Alf, geh in die Küche. Als Frau sollte dir der erniedrigende Unterton dieses kategorischen Imperativs nicht entgangen sein.
Schön, sehr schön.
Raus mit dir! Antwort, du verrätst deine Schwester. Seit wann ist Alf Feminist?
Ich weiß es nicht.
Das ist unglaublich.
Es ist aber progressiv finde ich es schon.
Sehr.
Aber er ist einfach nur Opportunist und nicht einfach nur Feminist.
Das auch. Auf jeden Fall, wir wissen jetzt, wer durch die Tür kommt. Trevor Manik. Ist dir aufgefallen, wie Jake LaMotta Max Wright so einen Klaps in den Bauch
gibt? Auf den Bauch klopft. Ja! Ja!
Er kommt rein, fängt an zu reden und sieht das Thompson-Gerät. Hey, ist das so ein Gerät, wo man das Kabelfernsehen mit anzapft? Nein, wir sind jetzt eine Zuschauer-Zählfamilie. Ah, ja. Und Trevor referiert, dass sie ja die typische amerikanische Familie sind. Und Norbert Castell ist auch wieder so großartig. Leider sind diese Auswertungen nur Blödsinn. Und wieso sagen sie das? Die besten Sendungen kommen im Abendprogramm. Ein Beispiel. Eure Lucy kommt wieder. Sie wissen schon. Sie wissen schon. Die Frau, die bei ihrer Mutter wieder einzieht. Wer ist so blöd und zieht so bei Lucys Mutter ein? Ich glaube, in der nächsten Folge zieht sie wieder aus.
Ja, da muss ich einhaken. Trevor erwähnt eine Serie aus dem Lucy-Universum, die es gar nicht gibt. Mm. Im Original sagt er, here's Lucy again. Dazu muss man wissen, I Love Lucy kann man mit Fug und Recht die beliebteste US-Sitcom aller Zeiten nennen.
Oh, wow.
Und sie war in vielerlei Hinsicht genreprägend. Zum Beispiel war sie die erste, die man mit 3 Kameras aufgenommen hat. Und die Hauptdarstellerin Lucille Ball hat aufgrund des großen Erfolges immer weitere Lucy-Serien gemacht, bis sie mit ihrem letzten Versuch in den 80ern floppte. Die Serien davor waren aber große Erfolge, so zum Beispiel Here's Lucy. Aber eine Serie namens Here's Lucy Again, wo sie wieder bei ihrer Mutter einzieht, gab es nie. Deswegen fragt Willy im Original auch ungläubig, who could play Lucy's mother?
Ah.
Weil Lucille Ball war zum Zeitpunkt der Strahlausersterung, wie mein geschätzter Kollege immer sagt, schon Mitte 70. Trevor sagt daraufhin im Original, dass er glaube, sie hätten einfach eine frittierte Perücke auf einem Stock verwendet.
Ne?
Klingt ein bisschen nach Psycho für mich.
Bisschen nach Mrs. Bates.
Also, eure Lucy kommt wieder, pure Erfindung. Die Serie gab es nie, obwohl es doch einige Lucy-Serien gab.
Danke für den Exkurs. Aber Trevor redet ja noch weiter. Ne? Und dann diese neue Serie. Polka Jamboree. So eine lustige Kiste aus Europa.
So eine lustige Kiste aus Europa. Dialogregie außer Rand und Band.
Ich kenne die englische Übersetzung, ich kenne sie, aber sag's bitte.
Dann sag du sie und ich erklär's.
It's like a Slavic Soul Train.
Genau, it's like a Slavic Soul Train. Soul Train war nämlich eine Musiksendung, die 35 Jahre im US-Fernsehen lief und sich überwiegend an ein schwarzes Publikum richtete. Und sie ist bis heute Kult.
It's like a Slavic Soul Train. Aber ich finde die deutsche Übersetzung sehr gut. So eine lustige Kiste aus Europa. Aber es geht ja noch weiter. Er sagt, warten Sie, ich zeige es Ihnen. Er schaltet um und wir hören diese schöne Polka-Musik und Trevor tanzt. Die Puppe kommt durch die Durchreiche. Und ich mache das jetzt einfach mal kurz. Ich weiß, der Lars hasst es, aber sie klopft mit den Händen auf die Durchreiche und
geht richtig mit.
Und ja, Willy macht diesen Zeigefinger, geh weg da und Trevor.
Ja, genau. Und das nimmt Trevor als Aufforderung, dass er tanzen will.
Ja. Ja. Und sie tanzen wirklich für 2 Sekunden, aber Willy sofort natürlich. Nein, Trevor, wir wollen jetzt den Wetterbericht sehen.
Und Gastel wieder so leichtfüßig. Ja. Nicht Gastel, Entschuldigung. Und Trevor wieder so leichtfüßig, genauso wie im blinden
Passagier. John LaMotta.
John LaMotta.
Und irgendwas kommt auf, wir wollen jetzt den Wetterbericht sehen. Machen dir keine Vorhersage?
Nee, machen die keine Vorschau, fragte tatsächlich.
Ja, genau.
Willy sagt im Original, we wanted to check out the rainfall in Sri Lanka. Also er möchte sich über den Regen in Sri Lanka informieren. Und Trevor sagt im Original, fragt im Original zurück, going on a picnic? Wollt ihr picknicken?
Sehr geil. Aber um die Situation zu retten, sagt Willy, Trevor, wollten Sie eigentlich was Bestimmtes? Ach ja, dann könnten sie unseren Rasen sprengen, während wir weg sind. Wir machen einen Ausflug zum Big Apple. Ah, New York. Nein, zu einem richtigen Apfel. Ein Farmer zeigt einen 80 Pfund schweren Gold-Delizius.
Gold-Delizius. Delizius, so hat meine Oma das auch immer ausgesprochen. Gold-Delizius. Red-Delizius hat sie auch gern gesagt.
Und Trevor läuft an der Schüssel Popcorn vorbei und greift natürlich herzhaft rein.
Natürlich.
Na? Und ich wollte sie
er
fragen.
Er weiß ja nicht, wie es zubereitet wurde.
Das ist richtig. Lockenwickler, heißer Kamm. Und ich wollte sie fragen, ob sie unseren Rasen sprengen können. Na gerne. Wo ist denn der Wasserhahn? Wir haben keinen. Wir hängen uns ansonsten immer bei Ihnen dran.
Oh.
Auch wieder diese Unverschämtheit. Naja, dann dürfte das ja kein Problem sein. Also dann in 4 Wochen. Abgang, Trevor.
4 Wochen, um sich einen Apfel anzugucken.
Abgang Trevor, Auftritt Alf, der durch die Küchentür kommt. Polka Jamboree, das will ich jetzt sehen. Polka Jamboree. Willy, kannst du mir mal sagen, seit wann du dich für Polka interessierst?
Sie haben gerade die Katzenfasspolka gespielt. Das war die Bierfasspolka. Die füllen das Bier in Fässer? Ja, aber vorher nehmen sie die Katzen raus.
Das vernünftig. War sehr schlagfertig von Willy. Sehr schlagfertig. Sehr.
Aber auch das ist, klingt vernünftig. Und so springen wir aus dem Turnzimmer in Akt 3 in die Küche.
In die nächtliche Küche.
Bitte. In die nächtliche Küche, natürlich. Alf sitzt in der Küche. Warum der Fernseher auf dem Küchentisch steht, liebe Zuhörende, das klären wir noch. Und er sieht ein Programm, wo offensichtlich der Programmverantwortliche von Sender XY, ich weiß gar nicht, was wird der Sender namentlich genannt?
NBC.
NBC. Okay. Und da sitzt ein gewisser Brandon Tartikoff und wir haben schon wieder einen Gassalam. Diesmal war ich schneller.
Tatsächlich, das ist absolut, das ist ein Gassalam.
Gassalam. Okay, wir machen es nochmal gemeinsam, weil es so schön ist. Aber diesmal wirklich unisono. Wir haben einen, 1, 2, 3, 4 Gassalam.
4? Warum denn 4? Was ist denn mit dir los? Warum auf 4?
Wir sind noch nicht bei Lethal Weapon. Wir gehen auf 4. Riggs und Murtaugh gehen auf 3. Ah, nee, die gehen auf 1, 2, 3 und es ist auf jeden Fall ein...
Das war der absolute Rohrkrepierer. Wir machen jetzt einfach weiter.
Okay, gut. Gassalam, führe fort.
Tom Patchett als Interviewer. Und wenn ihr euch da fragt, dieser Name, kommt er euch nicht irgendwie bekannt vor?
Ja.
Ja, Wollo, würde Brian sagen. Ja. Aus dem Vorspann. Er ist ausführender Produzent bei ALF. Und produzieren tat er ebenfalls die Bob Newhart Show. Haha.
Was sonst?
Und einen Emmy nennt er ebenfalls sein eigen. Ja, und der Interviewte, das ist Brandon Tartikoff. Geiler Name und nicht nur ein geiler Name, den Typen gab es wirklich.
Echt?
Ja, der war tatsächlich 10 Jahre bei NBC tätig, Programmchef und so weiter und ist dafür verantwortlich, dass er quasi NBC ja, gute Primetime-Zuschauerzahlen beschert hat mit so tollen Serien wie ALF, Law and Order, der Cosby Show, Seinfeld, Golden Girls. Das ist, das ins Programm zu nehmen, das ist alles auf Brandon Tartikoffs Mist gewachsen damals. Und er wird hier verkörpert, nicht von sich selbst.
Kommt mir so bekannt
sondern,
vor, wie ist das?
Ja, das ist David Leisure und den kennen wir schon als Nick Minz.
Nein!
Doch, Nick is back.
Nein, es ist Nick der Fisch. Aber er hat eine andere Synchronstimme.
Ja, und zwar als Nick Minz hatte David Leisure tatsächlich die Synchronstimme von Hans-Georg Pantschak. Mark Hamill,
ja.
John Boy Walton bei den Waltons.
Ja, das denke ich. Entschuldigung.
Und auch Waylon Smithers bei den Simpsons. Ist alles Hans-Georg Pantschak. Aber wen wir jetzt hier hören, als David Lusher das zweite Mal bei ALF tätig war, das ist Ekkehard Belle. Ich gar nicht, dass der vor 3 Jahren gestorben ist.
Der sagt mir auch was.
Ja, und da musst du mal die Augen zumachen, diese etwas rauchige Stimme, das ist die Synchronstimme von Bill Bixby.
Der unglaubliche Hulk?
Genau.
Habe ich leider nicht präsent.
Okay.
Ist lang her.
Dann vielleicht für die Harry Potter Fans da draußen, er war auch der sprechende Hut.
Oh, jetzt ja, danke. Da bimmelt's.
Tolle Stimme. Toller Typ.
Naja, auf jeden Fall. Interviewt wird Brandon Tartikoff interviewt und er erklärt das neue Zuschauerzählsystem und erzählt ziemlich Käse, wie ich finde. Und ALF kommentiert es irgendwann, wenn sie daraus ein Quiz machen, bin ich verloren.
Richtig.
Und
er kommentiert eigentlich die Zahlen, ohne sie zu nennen. Er redet die ganze Zeit über Tendenzen. Ne?
Ja, das ist typisches Management-Blabla. Typisches Management-Blabla. Und es geht dann auf das Donnerstag-Nachtprogramm und es neue Serien, Polka Jamboree und Lucy ist wieder da. Und Brandon Tartikoff sagt, Lucy ist ja allgemein beliebt und das wird funktionieren, aber Polka Jamboree habe ich abgelehnt. Und dann ist die Zeit auch schon um. Und es wird Zeit für Werbung.
Ja, total seltsam finde ich, dass sie im Deutschen zum Ende dieses Interviews einen Applaus reingeschnitten haben. Obwohl in diesem Büro ja bestimmt kein Publikum Platz genommen hat. Das ist nur im Deutschen so. Sehr seltsam.
Es kommt auf jeden Fall ein komischer Werbespot. Den ALF kommentiert mit und die Kosten dieses Werbespots übernimmt die Heilsarmee. Ha, ha, ha.
Stopp.
Ja, ich stopp.
Textuell kommt dieser Werbespot ja sehr seriös daher. Im Original ist das der Spot eines verrückten Gebrauchtwagenhändlers, nämlich Crazy Steve, der eine Zwangsjacke trägt und Spinnen verspeist, so ein bisschen wie Renfield, oder? Und dieser Spot ist der Ausgangspunkt, der Alf dann im Deutschen etwas von Steve und einer Tarantel faseln lässt. Man denkt ja, er guckt sich jetzt einen Insektenhorror oder sowas an, aber eigentlich geht es im Original immer noch um diesen Werbespot. Und auch der deutsche Werbespot wird nochmal aufgegriffen, als Willy die fortgeschrittene Stunde anspricht.
Sehr, sehr gut. Ach, ich habe deinen Stopp vermisst. Ich finde das so schön. Weil dann weiß ich, dass Informationen kommen, die mich über alle Maßen interessieren. Und das ist keine Ironie. Auf jeden Fall tritt jetzt Willy auf in die Küche, macht das Licht an und schaltet den Fernseher aus. Alfs Antwort: Hey, ich warte auf Steve mit der Tarantel. Er wird dem Biest heute eine Falle stellen.
Steve und die Tarantel.
Und Willy natürlich ist müde. Es ist 3 Uhr morgens. Zeit ist Geld und das wird an den Kunden weitergegeben. Also er zitiert quasi den Werbespot. Willy being Willy, warum ist der Fernseher hier? Weil ich den Kühlschrank nicht ins Wohnzimmer bekommen habe. Und
außerirdische Logik.
Ja. Und die Puppe greift nach der Fernbedienung und Willy sagt, lass die Fernbedienung in Ruhe. Die Puppe zieht kurz zurück. Ich liebe dich, wenn du befiehlst. Antwort, ab ins Bett. Sofort. Aber der gute Alf möchte ja noch eine gute Nacht-Alf-Frage stellen.
Eine gute Nacht-Alf.
Eine gute Nacht-Alf-Frage.
Das ist so süß.
Ja. Und da sieht man wieder die Beziehung zwischen Willy und Alf. Willy setzt sich hin, sagt ja, fragt eine Frage. Und er sagt halt, ich habe mir diese Polka-Sendung angesehen und er findet sie komisch. Und warum die so schlechte Zuschauer hat. Und Willy sagt, also erstens, sie will gar nicht komisch sein. Zweitens, kein Schwein schaut zu. Nächste Frage. Du wolltest nur eine Frage stellen. Das ist eine Folgefrage.
Aber kurz und knackig beantwortet von Willy. Er hat aus der letzten Situation gelernt.
Ja. Alf fragt jetzt natürlich, was denn passiert, wenn eine Fernsehsendung schlecht bewertet wird. Dann wird sie abgesetzt. Und dann kommt dieser Puppenmoment. Oh, 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 oh. Ich krieg's nicht richtig hin, weil sonst muss ich husten. Ja, genau.
So ähnlich.
Also, wenn mehr Leute Polka Jamboree sehen würden und die Bewertungen hochgehen, dann würde sie nicht abgesetzt. Ja, das ist richtig. Aber dazu bräuchtest du ein Wunder. Abgang Willy. Alf sitzt da. Also ein Wunder. Na, dann nennt mich schon mal den Wundermacher.
Dun, dun, dun.
Wir können uns schon ableiten, dass er wieder irgendwelchen Unsinn macht. Und was jetzt kommt, ist quasi ein Interlude und es ist aber auch ein filmischer Kniff. Und liebe Zuhörende, wenn ihr wisst, wenn es dafür einen Fachbegriff gibt, dann schreibt uns an podcast@hare-im-thunfisch.de oder benutzt, wie der Lars eingangs sagte, unser tolles neues Feedback-Formular, weil ich bin mir sicher, dass es für diesen filmischen Kniff einen Fachbegriff gibt. Ich weiß ihn aber nicht.
Ist auf jeden Fall eine kurze Szenenabfolge ohne Text, untermalt von Polka-Musik in diesem Fall.
Das ist nämlich der Punkt. Das ist der Punkt. Alf schließt die Zählbox an seinen Raumschiffcomputer an. Wie der Lars schon sagte, untermalt von Polka-Musik. Er tippt auf einer Tastatur rum, was ich sehr lustig fand. Er tippt, aber es passiert nichts auf dem Bildschirm.
Ja.
Und dann ruft er Leute an. Schön fand ich dieses, ich wehe mir mein Haar aus dem Gesicht.
Genau, sehr, sehr fein gut. Machen für den Anruf. Ja,
genau.
Sehr schön.
Und das ist nämlich der filmische Kniff, denn ich meinte, man sieht, dass die Puppe den Mund bewegt, aber man hört sie nicht reden. Und dass es quasi nur von der Musik umschlossen ist. Da gibt es mit Sicherheit einen Fachbegriff dafür. Wenn ihr das wisst, rein damit. Und das war's auch schon.
Beim Computerbildschirm haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Auf dem Monitor kann man sehr gut Display Write Assistant lesen. Das war ein Textverarbeitungsprogramm von IBM. Und das Konfigurationsmenü, in dem sich Alf da gerade befindet, ist dasselbige für Rahmen und Abstände.
Das hab ich nämlich auch gesehen. Da stand irgendwas von Margin und ich dachte mir, Bildbearbeitungsprogramm.
Ja, und Padding oder irgend sowas.
Genau.
Ist da. Genau,
genau, richtig. Richtig, richtig. Aber trotzdem, ich finde dieses Interlude sehr cool, weil wir wissen, dass er wieder Unsinn macht. Wir springen ins Tonzimmer. Allerdings, vorher noch die schöne Einblendung, eine Woche später.
Das ist wichtig.
Sehr wichtig, denn Im Tonzimmer sitzen Kate und Willi am Esstisch, Lynn auf der Couch, Alf auf dem Boden, wo du immer sitzt. Und es läuft natürlich Polka Jamboree und er wippt schön mit zur Polka-Musik. Das ist total toll. Und Lynn sagt, ich weiß nicht, was du und Mr. Ogmanek in dieser Show findet. Sie ist doof. Was dem einen Sinn und ist dem anderen Sinn Nachtigall. Mit Soße und Kartoffelpüree. Ach, Kate, die Küche ist geschlossen. Und bitte, schalte dieses Programm ab. Kinder, also wenn das kein Doppelhaken ist, soll ich vielleicht auch noch aufhören zu atmen? Moment, es geht noch weiter. Willi, lass ihn doch zusehen. Diese Show ist so blöd. Die wird sowieso demnächst abgesetzt. Du wirst dich noch wundern. Hm? Was meinst du damit? Ich meine, dass deine Behauptung nicht mehr darstellt als die Summe deines mangelhaften Wissens. Damals schon wieder so ein Satz. Oh, vielen Dank, Mr. Besserwisser. Das ist besser als nichts.
Ja, gut gerettet. Im Original ist es Oh, thank you, Noah Webster. Nennen wir Noah Webster mal den Konrad Duden der USA. Ah. Also auch ein Wörterbuch. Und Alf entgegnet Noah Problem. Und ich muss das noch mal würdigen zu dem, was du vorher gesagt hast, Brian, dass da ein plattdeutsches Sprichwort, was es wirklich gibt, dem einen sind Uhr, dem anderen sind Nachtigall. Und dass Tommy Pieper, der ja kein Norddeutscher ist, der hat das wunderbar intoniert. Sehr gut gemacht.
Das hat deine norddeutsche Seele berührt.
Ja, ja. Ich bekam ein Herz aus Butter. Ja.
Oh. Auf jeden Fall wird jetzt auf den Fernseher geschaltet, denn die Polka-Musik ist vorbei. Und da sind die Menschen von Polka Jamboree. Und ich glaube, wir machen, bevor ich weitermache, erstmal den
Kassel-Alarm.
Jawohl.
James Gallery als Host von Polka Jamboree. Der gute James hat nicht nur in der Miniserie Brennen muss Salem mitgewirkt.
Oh.
Er spielt dort einen sehr engagierten Pfarrer. Sondern auch im Kinofilm Mr. Mom, dieser Komödie mit Michael Keaton. Ich bin ein sehr großer Michael Keaton-Fan. Auch
das Batman weiß ich,
so die ersten.
Mein Lieber. Ja, ja. Batman?
Und am Set von Mr. Mom hat er bestimmt auch Michael Alamo kennengelernt. Einen unserer stummen Mönche aus der vorherigen Episode.
Cat
der
Stevens?
Dort auch eine kleine Rolle hatte. Ja, oder sein Bruder, keine Ahnung. James Gallery war außerdem natürlich im Fernsehen zu sehen. MASH, unsere kleine Farm, Benson, Nero Wolf, Aftermath, Newhart, Cheers, Emergency Room und Diagnose Mord waren so seine Stationen.
Das mit Brennen muss Salem macht mich ein bisschen fertig. Weiß es nicht, ob... Doch, natürlich, die Serie, lalala, ich will nicht abschweifen. Wir bleiben bei Polka Jamboree.
Ja.
Denn, die Damen und Herren, danke, Servus, küss die Hand, ihr Freunde aus dem Polka-Land. Und die Kamera ist immer noch auf dem Fernseher und ich sage euch schon, liebe Zuhörende, das ist mein Lieblingszitat, beziehungsweise mein Lieblingsgag. Willi, kriege ich auch ein Akkordeon? Nein.
Übrigens, die Herrschaften links und rechts des Hosts sind für mich namenlos geblieben, waren einfach Statisten.
Jetzt muss ich nochmal Salem Slot anschauen. Egal, ich will nicht abschweifen. Auf jeden Fall macht Polka Jamboree Announcement, dass sie es tatsächlich geschafft haben auf die Nummer 1 der Zuschauerratings und der Außerirdische brüllt, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Und alle sind ein bisschen irritiert und er antwortet nur, wie konnte das nur passieren? Schnitt.
An der Stelle sind sie bestimmt in den USA in die Werbung gegangen, ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Denn wir sind weiter im Tonzimmer nach dem Schnitt. Die Geste von Max Wright ist auch toll, ne? Zu Lynn, hier, Fernbedienung, ausmachen. Die Familie möchte natürlich wissen, wie Alf das gemacht hat. Und er antwortet ganz einfach in Richtung Kate. Wieso denkst du, dass ich das war? Willi antwortet, in 9 von 10 Fällen bist du es. Alfs Antwort, dann ist er eben, nein, stopp, zurück, ich Idiot. Lynn sagt, in 9 von 10 Fällen bist du es. Und Alf antwortet, dann ist das wohl der 10. Fall. Jetzt kommt Willi, ist er das? Trockene Antwort, nein. Es ist so unglaublich. Wie er sich versucht, kurz irgendwie zu retten und es dann doch nach hinten losgeht. Aber es geht natürlich weiter. Die Familie möchte natürlich wissen,
wie er das gemacht hat. Und seine trockene Antwort in Richtung Willi ist, erinnerst du dich an letzte Woche, als du gesagt hast, ich soll die Ratings manipulieren?
Dazu habe ich dir niemals geraten.
Du hast mir auch nicht abgeraten.
Ja, natürlich ist doch Willis Schuld. Oh Mann.
Natürlich. Das ist die klassische Tote Äpfel. Das ist die klassische Täter-Opfer-Umkehr. So, jetzt habe ich mich sortiert, weil es wird ja noch viel besser. Er macht es aber richtig gut, ne? Und Kate möchte natürlich wissen, wie er das gemacht hat. Ja, ich habe ein paar Leute angerufen. Ein paar. Kate, würdest du ihn fragen? Max Wright ist so großartig. Ein paar tausend Leute. Und er erzählt und er erzählt. Und aus dem Hintergrund wischt sich dann Max Wright mit einem Taschentuch das Gesicht ab.
Ja.
1000 Telefonate. Ein paar mehr oder weniger. Und dann kommt wieder, und das finde ich dann wieder sehr schön, da kommt Lynn, die so immer so ein bisschen die Pragmatikerin ist, ne? Aber selbst 2000 Leute würden nicht helfen, dass Polka Jamboree so weit ist. Aha! Es sei denn, man gibt ihnen eine.
Analysiert, ja.
Es sei denn, man gibt da eine Nummer. Aber wie hast du das gemacht? Aha! Ich habe das Messgerät mit dem Multicomputer meines Raumschiffs verbunden und habe mich reingeschmuggelt. Man könnte jetzt meinen, die Tennis möchten wissen, wie er das dann weitergemacht hat. Aber dann kommt Willi, der sagt, ich würde gerne nochmal auf deine Telefonate zurückkommen. Aha! Diesen Punkt haben wir bereits verlassen. Aha! Nein, haben wir nicht. Aha. Aber wenn ihr denkt, ich mache den Lars jetzt einfach weiter kaputt. Wenn ihr denkt, es hört auf, nein, es geht weiter. Kate, sagt Alf, was du getan hast, ist illegal. Als ob wir Jura studiert hätten und das genau wüssten.
Wir? Wer ist wir?
Ja, genau. Alf, was du getan hast, war falsch. Du verstehst. Das Gegenteil von richtig. Falsch. Falsch. Und jetzt gebe ich dir die Bühne, was Alf antwortet.
Oh, Alf, du böser, böser, böser Bube. Du Schnucke, Muckel, Schmusebube. Aber böse, trotz alledem.
Er nimmt's also nicht ernst.
Im Englischen. Alf, you bad, bad, bad jerk. You lovable, huggable, adorable jerk, but bad, nonetheless.
Liebe Zuhörende.
Ich bin kaputt gegangen. Lovable, huggable, adorable.
Moment, ich muss hier kurz mal meine Beine übereinander schlagen. Das ist bequemer. Denn bequem hat es auch noch Mr. Tartikoff in Akt 5. Die Überleitung fand ich jetzt ganz gut.
Ah.
Wir sehen Brandon Tartikoff, der offensichtlich mit seinem Vorgesetzten telefoniert und er ist in Erklärungsnot, warum er Polka Jamboree abgesetzt hat.
Tartikoff telefoniert am Anfang mit einem Mr. Welch.
Ja.
Und den gab es wirklich. Jack Welch war zu der Zeit Manager des Mischkonzerns General Electric, zu dem auch der Sender NBC gehörte, für den ja Tartikoff hier und auch im echten Leben arbeitete.
Auf jeden Fall beendet er das Gespräch. Auftritt der Sekretärin. Mr. Cosby auf Leitung 1.
Oh Gott.
Das ist so schlimm. Hi, Bill. Tolle Folge, wie Theo seinen Kampf verloren hat. Ich hätte nie gedacht, dass er ihn wiederfindet.
Er sagt Theo.
Ja.
Das wusste ich doch schon mit 7 oder 8, dass er Theo meint.
Ja.
Und nicht Theo. Theo, mach mir ein Bananenbrot, ey. Oh Mann, ey.
Und auf jeden Fall, ne? Ja, das mit den Ratings. Spielst du eigentlich Akkordeon? Und dieses Wiehern im Deutschen habe ich nicht verstanden.
Ja, im Original ist an der Stelle Stille. Was ich viel lustiger finde. Ich glaube, weiß nicht, ist das eine Anspielung darauf, dass Bill Cosby ja auch gerne mal irgendwie Geräusche machte?
Möglich. Vielleicht.
Das war ja auch so ein lautmalerischer, ne? Also jetzt nicht so Michael Winslow-mäßig, aber schon so ein bisschen. Vielleicht war das, aber überflüssig, vollkommen überflüssig, weil ich es viel witziger finde im Original, wo Tartikoff einfach nur so den, ohne dass du was hörst, den Hörer vom Ohr nimmt, kurz. Weil man genau weiß, dass an der Stelle Cosby vermutlich irgendwas geschrien hat.
Ja.
Ja, das ist
wieder. Naja.
Weiß ich. Vielleicht haben unsere Zuhörenden, die mittlerweile ja richtig auch investigativ unterwegs sind, können uns da leuchten. Auf jeden Fall kommt jetzt die Sekretärin.
Gasteralarm?
Ja, bitte.
Nan McNamara. Ja, es sind einige. Aber wir hatten schon mal mehr.
Das stimmt.
Nan McNamara hat ein bisschen was fürs Fernsehen gemacht. Gastauftritte in Ein Grieche erobert Chicago.
Oh.
Wer ist hier der Boss? Melrose Place, Castle, Major Crimes, Hawaii 5-0 war das, also die neuere Serie. 911, Lone Star. Aber vor allem hat sie Videospielen ihre Stimme geliehen. Also Gears of War,
oh.
Teil 1 bis 4 und Gears of War Reloaded. Never Winter Nights 2, Mark of the Betrayer. Und Star Wars The Old Republic. Da hört man Nan McNamaras Stimme im Original.
Ui, Star Wars The Old Republic habe ich gesuchtet, so 2 Jahre lang.
Mhm.
Cool, cool. Auf jeden Fall diktiert Mr. Tartikoff seiner ja, Sekretärin.
Schön. Sehr schön wird das.
Notieren Sie auf, ich plane 3 neue Shows. Polka Train, die Tage und Nächte der Molly Polka und irgendwas mit McLean Stevenson. Lars, hilf mir, wer ist McLean Stevenson?
Ja, McLean Stevenson, eigentlich Edgar McLean Stevenson, war der Darsteller des Colonel Henry Blake aus MASH. Daher kennt man ihn.
Okay, danke. MASH habe ich tatsächlich nie so wirklich verfolgt. Ich war eher so der...
Oh, Rainer Brandt.
Käfig voller Helden war ich eher.
Ja, gut, hat er beides gemacht.
Hast du ja,
gemacht.
Stimmt. Aber wir haben ja jetzt weitere Gastalarme, denn jetzt kommen 2... Büroarbeiter
ja.
herein. Ich sage noch kurz, was der eine von den beiden sagt und dann sagst du mir, wer die beiden sind. Wir arbeiten okay. ganz leise. Ah nein, Brandon Tartikoff sagt noch, was wollen Sie denn hier? Wir arbeiten ganz leise.
Der macht was mit. Ja, Al Fan ist einer der Blaumänner. Gastauftritte beim Unglaublichen Halt. In diese,
der Unglaubliche Halt.
Beim Unglaublichen Hulk in dieser tollen Times Square-Episode. Starsky und Hutch hätte ich noch. Happy Days, Simon und Simon, Colt für alle Fälle, TJ Hooker, Cagney und Lacey, MacGyver, Engel auf Erden, L.A. Law, College Fieber, Prinz von Bel-Air, Matlock, Seinfeld, Emergency Room, Frasier, Hör mal, wer da hämmert. Und auf der großen Leinwand sah man ihn schon früh in French Connection, in einer Minirolle in Der nackten Kanone 2,5. Du erinnerst dich an die Szene, Brian. Ist einer dieser trotteligen Wachmänner, dem auffällt, dass der Wecker, der in Wirklichkeit eine Bombe,
Bombe ist,
4 Minuten nachgeht und ihn dann richtig stellt.
Okay.
Das war Al Fan. Und zum Beispiel auch in Stopp oder Meine Mami schießt.
Der war sehr gut.
Getty. Oder Lady Killers hätte ich noch. Ja, und sehr viel Synchroarbeit hat er auch gemacht. Al Fan. Und der andere Blaumann ist Robert Gallo. Der hat auch in einigen Fernsehserien vorbeigeschaut. Cagney und Lacey, A-Team, Du schon wieder, Cheers, Hunter, L.A. Heat, Serie und Film, Emergency Room, Becker, Rizzoli und Isles und ebenso in so manchen erfolgreichen Fernsehfilmen.
Da haben wir eine ordentliche Ladung.
Oh.
Aber die beiden sind ja nicht stumm, ne?
Nee.
Geht der Papierkorb mit? Ist da eine Nummer drauf? Nein, bleib da. Was mit dem Namensschild? Geht weg. Hey, sieh mal, das ist der Kerl, der Polka Jamboree abgesetzt hat.
Ja.
Deswegen zieht er auch um.
Der Brandon Tartikoff muss ganz schön Humor gehabt haben, dass er das mit sich hat machen lassen oder zumindest mit seiner Figur in der Serie.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall tritt jetzt erneut die Sekretärin auf, denn es sind ja noch gewisse Telefonanrufer und auf Leitung 3 ist ein gewisser Alf. Ich will das gar nicht zu weit stretchen, aber was ich in der Szene für mich noch ganz witzig fand, ist, wie Brandon Tartikoff in Richtung seiner Sekretärin schaut. Ich bin noch nicht weg vom Fenster und sie läuft weg. Ja, richtig. Und es ist natürlich Alf am Telefon. Währenddessen haben wir nochmal einen Gastalarm. Sie spricht zwar nichts.
Genau, da kommt Michelle Bruston rein.
Ja.
Und spielt sich selbst.
Oh, echt?
Ja, das ist auch ihr Name, der denn an der Tür steht letztendlich. Ja,
cool.
Also die Nachfolgerin in diesem Büro und wahrscheinlich auch die Nachfolgerin im Job für Herrn Tartikoff. Das ist ihr einziger Einsatz vor der Kamera. Ansonsten war sie ausführende Produzentin, zum Beispiel bei den Fernsehfilmen Knight Rider 2000 und Der Chef kehrt zurück, weiß ja hier, Raymond Burr als Chief Ironside.
Oi, Knight Rider ja, 2000.
Das ist Michelle Bruston.
Furchtbar. Und Alf referiert, das tut ihm leid. Er wollte ja nicht, dass jemand seinen, also es, er wollte nicht, dass jemand seinen Job verliert. Brandon Tartikoff, eh schon. Und er erzählt, er hat die Ratings manipuliert, lalala. Und ist das Vorsicht Kamera oder was? Nein, das ist Alf. Und jetzt schlägt er ihm sogar ein neues Konzept vor. Es ist, man muss kein Raketenwissenschaftler sein, was er ihm vorschlägt, nämlich genau das, was wir die ganze Zeit hier besprechen.
Ja, er pitcht Alf.
Genau. Und Brandon Tartikoffs trockene Antwort ist, nicht in 1000 Jahren, das ist zu weit hergeholt. Legt auf und währenddessen wird sein Schreibtisch weggetragen. Der Arme.
Es gibt in dieser Folge für Brandon Tartikoff zumindest kein Happy End.
Nein.
Das ist bitter, was ihm passiert. Und daran ist Alf schuld.
Ja, ist richtig. Für uns gibt es aber ein Happy End.
Ja.
Denn wir gehen zu Akt 6 ins Tonzimmer. Ron ist wieder da und baut das Gerät ab. Und fragt natürlich, warum sie es sich anders überlegt haben. Wegen der Katze. Die böse Tote. Sie spielte immer an den Knöpfen herum. Was eigentlich eine geile Analogie ist, weil Alf ja schließlich sehr viel geschaut hat.
Ja, er hat wirklich sehr viel rumgespielt. Ja.
Ja. Und sie sind sicher, dass Louis nicht im Büro war, als sie angerufen haben. Es war sein freier Tag. Ah, muss ja wohl. Also, unglaublich. Und dann fragt Ron noch, wer hat sie eigentlich als typisch amerikanische Familie deklariert? Ein Computerfehler. Er muss es wohl.
Muss es wohl. Ja, genau. Muss es wohl.
Abgang Ron. Auftritt Alf. Durchreiche. Wieso kann der Kerl sagen, wir wären keine typische amerikanische Familie? Kate, hast du kürzlich meine Spiegel gesehen? Seht mich als den Sohn, den ihr nie gehabt habt. Wir haben einen Sohn. Gut, dann seht mich als den Sohn, den ihr nie gewollt habt.
Den ihr nie gewollt habt.
Und Billy referiert kurz, dass ja jetzt alles gut ist. Sohn hin oder her. Polka Chambery wird abgesetzt. Du ahnungsloser Engel, du. Klär mich auf. Sofort.
Shows how much you know. Und das wird in der deutschen Synchro, wie du es gesagt hast, zu einem meiner Lieblingszitate aller Zeiten, das ich selbst gern in vielen Lebenslagen verwende. Du ahnungsloser Engel, du.
Klär mich auf. Sofort. Also, der Außerirdische hat eine ganz legale Petition gestartet und er bittet Billy, dass er ihm doch bitte, wenn das nächste Mal bei der Post ist, 150.000 Briefmarken mitbringt.
Witzig. Sehr, sehr witzig. Die 150 Millionen Briefmarken fand man in Deutschland wohl ein bisschen unglaubwürdig. Deswegen haben sie daraus mal schnell 150.000 gemacht.
Es sind im O-Ton 150 Millionen?
Ja.
Ach du Scheiße.
Wir haben ja ein paar mehr Einwohner in den USA als in Deutschland.
Ach so, ja. Ohne jetzt irgendwie einen Break bei der Post zu machen, gehen wir in den Epilog. Der war auch nicht gut.
Schmeckt gar nicht mal so gut.
Tritt mal vor, du bösen Bitter. Egal. Willy geht die Anrufliste durch. Anruf Nummer 462, bla bla bla, schuldig. Anruf Nummer 463, mehr Culpa. Anruf Nummer 464, das ist doch langweilig, Willy. Tut mir leid, Alf. Vielleicht sollte ich es dir vorsingen, damit du dich besser fühlst. Oh ja, ich liebe es, wenn deine Stimme bei den hohen Tönen umkippt.
Oh, echt. Unverschämt.
Brutalst. Und das, was Willy danach sagt, da möchte ich mir nur zwei kurze Snips rausnehmen, weil es ist sehr langes und bitte hört es selber. Er leitet es ein und es ist so wieder dieses Schauspielerpuppe. Wenn jemand etwas getan hat, was wirklich schlimm war, er sich nach vorne beugt und die Puppe sich zurückbeugt. Lalala, lalala. Und ich möchte doch etwas daraus lernen. Wäre das nicht nett?
Und die Puppe setzt sich hin, stützt mit dem rechten Arm sich auf ihr Kinn. Beide schauen sich an. Na, dann kommt dieses, mach weiter, Anruf Nummer 464. Derweil zückt der Außerirdische ein Akkordeon, so eine kleine Quetschkommode, und spielt kurz.
Wo holt er das her? Wo holt er das her? Ja. Hing das an einem Haken unterm Tisch oder was?
Wahrscheinlich.
Das gibt's doch nicht.
Was ich in dieser Szene geil finde, ist dieser vernichtende Blick. Und ich muss mich korrigieren. Der vernichtende Blick von Willy kommt. Er steckt das Akkordeon weg und dann kommt das, was ich vorher sagte hier. Er stützt sich aufs Kinn. Mach weiter. Anruf Nummer 464. Und das Ganze blendet ab. Weil Alf wird müde, er legt sich auf den Küchentisch, der schläft selig ein. Er hat ja nur ein paar tausend Leute angerufen. Ein paar mehr oder weniger. Ja, liebe Zuhörende, lieber Lars, damit sind wir durch.
Tja, oh Mann, Brian, das war jetzt mal eine andere Art von Folge.
Ist das so?
Da bin ich ja echt... Da bin ich echt ratlos, was Lieblingsgag und Lieblingsszene angeht.
Ich weiß es. Soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Lieblingsgag ist in der Tat, Willi, kriege ich auch ein Akkordeon? Nein. Und bei Lieblingsszene schwanke ich zwischen dem Auftritt von Trevor.
Ja.
Und nee, ich nehme die komplette Szene als... Sie im Tonzimmer sind nach einer Woche später, ne? Und dieses, ich würde gerne nochmal auf deine Telefonate zurückkommen. Aha, diesen Punkt haben wir bereits verlassen. Aha, nein, haben wir nicht. Aha, doch, nehme ich. Und du, mein Lieber?
Ja, dann nehme ich die Szene mit dem tanzenden Trevor. Das kannst du mir nicht nehmen, das brauche ich.
Nein, auf keinen Fall.
Und... Dann ist mein Lieblingszitat einfach, Alf, du böser, böser, böser Bube. Du Schnuckelmuckel, Schmusebube, aber böse, trotz alledem. Lovable, huggable, adorable jerk.
Ah.
Ja. So, das war's. Ihr Lieben da draußen, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt uns doch ein bisschen. Folgt uns in den sozialen Medien. Wir sind bei Mastodon, wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram. Folgt uns dort bitte, lasst uns Likes da, kommentiert nach Lust und Laune. Das erhöht sozial-medial unsere Sichtbarkeit. Dort, wo ihr uns hört, könnt ihr unsere Sichtbarkeit und Auffindbarkeit ebenfalls verbessern. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Folgt unserem Podcast dort bitte, gebt uns eine verträumte kleine Sternebewertung, rezensiert und kommentiert, was das Zeug hält. Eure Rezensionen und Kommentare lesen wir nämlich besonders gern. Die Links zu unseren Social-Media-Profilen findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr ein bisschen Wechselgeld übrig habt, dann könnt ihr uns ein paar Auphonic-Stunden schenken. Auphonic ist ein ganz, ganz tolles Online-Tool, mit dem Brian und ich besser klingen, als wir ohne klingen würden. Wer uns Auphonic-Stunden schenkt, beteiligt sich direkt an den Produktionskosten unseres Podcasts. Den Link zu unserer Auphonic-Seite findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir danken allen, die uns auf diese Weise unterstützen.
Bist du durch?
Ja.
Dann habe ich nur noch eins. Liebe Zuhörende, schaltet wieder ein in 2 Wochen, wenn ihr den Lars Folgendes sagen hören wollt.
Wir haben schon Nein gesagt, Alf. Du kannst nicht rumlaufen und Süßigkeiten sammeln. Du hast doch bloß Angst, dass ich Karies kriege. Ich putze mir die Zähne jeden Monat, ob es nötig ist oder nicht. Brian, was gucken wir?
Das Kostümfest. Gordo, Gordo, Gordo. Oh, Jesus, das wird ein Fest.
Ob's nötig ist oder nicht.
Alf, niemand hat Angst, dass du Karies bekommst.
Und mit Eidechse, und auf den freuen wir uns auch. Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder
zuhört. Und auf Walter Berg.
Ciao, ciao.
Tschüss.
What the fuck?